Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Marina Schweizer. Guten Abend. Die Liste der potenziellen Gebiete für Atommüllendlager in Deutschland ist da. Und damit ist klar, das politisch inzwischen hoch aufgeladene Gorleben ist als Standort raus. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil freut's.
Gorleben ist ein Symbol gewesen für eine Atompolitik, die letzten Endes existenzielle Entscheidungen im Hinterzimmer auskungelt, die auf keiner sachlichen Basis beruht hat und die vor allen Dingen auch über Jahre hinweg der Öffentlichkeit gewissermaßen vorenthalten wurde.
Nach welchen Kriterien ist die Kommission jetzt vorgegangen? Darüber berichten wir genauso wie die Diskussion, die logischerweise folgt an einem von noch vielen, vielen Schritten bei der Suche nach einem Endlager. Es sind personell unruhige Tage bei der AfD. Jetzt wurde der ehemalige Fraktionssprecher entlassen. Wir berichten über die Hintergründe und die belarussische Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch hat das Land verlassen. Das sorgte heute für einiges Aufhorchen, auch hier in Deutschland. Wie diese Ausreise der oppositionellen Schriftstellerin einzuordnen ist, das berichten wir hier. Der Hintergrund dreht sich um das Thema Ausbeutung und untersucht, was das Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie bringt, ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Es ist eine Standortsuche, wie sie sonst selten vorkommt. Denn niemand will den Zuschlag bekommen, wenn es um die Lagerung von Atommüll geht. Rund 1 Million Jahre wird der radioaktive Abfall strahlen, das Vermächtnis aus 60 Jahren Atomenergie in Deutschland. Aber es hilft nichts, der Müll muss wohin. Eine Kommission sollte nach wissenschaftlichen und transparenten Kriterien mögliche Standorte in Deutschland suchen. Und jetzt wissen 90 Gebiete, sie sind in der engeren Auswahl. Nur eines, das berichtet Theo Geers, das ist es nicht mehr.
Der Salzstock in Gorleben kommt nicht mehr in Frage. Dafür ist halb Deutschland, genauer 54% der Fläche, nach geologischen Kriterien für ein Atomendlager geeignet. Das sind die beiden Kernaussagen des Berichts der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. 1977 war das niedersächsische Gorleben als Endlagerstandort benannt worden. 2 Milliarden Euro flossen in die Erkundung des Salzstocks. Nun, nach 43 Jahren Widerstand, Genugtuung bei Martin Donath von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Dieser Schritt war 4 Jahrzehnte überfällig. Der Salzstock Gorleben ist aus geologischen, aus wissenschaftlichen Gründen ausgeschlossen worden. Das ist, was wir immer gesagt haben.
Gegen Gorleben spricht unter anderem, dass das Deckgebirge über dem Salzstock nicht intakt ist. Ein Kontakt zwischen dem hochradioaktiven Atommüll und grundwasserführenden Schichten sei daher nicht auszuschließen, betonte am Vormittag BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz. Politischen Druck, Gorleben herauszunehmen, habe es nicht gegeben. Es sei nur um die Geologie gegangen.
Das Ziel, das heute verfolgt wird, ist es, den bestmöglichen Standort in der Bundesrepublik zu identifizieren. Und wir können nach Anwendung der wissenschaftsbasierten Kriterien sagen, dass Gorleben nicht dieser bestmögliche Standort ist.
Politischer Druck kommt dennoch vor allem aus Bayern. Denn dort kommen seit heute fast alle Landesteile nördlich der Donau mit ihren Granitformationen für ein Endlager in Frage. Ministerpräsident Markus Söder kritisierte die heutige Entscheidung scharf.
Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Es wäre sehr, sehr schade, wenn eine jahrzehntelange Arbeit der Erkundung dort ausfiele und Milliarden an Steuergeldern einfach verschwendet worden sind.
Eine Totalblockade gegen den Auswahlprozess werde es aber auch in Bayern nicht geben, versicherte Söder. Doch dass Bayern seine Granitformationen für ungeeignet hält, daran ließ er auch keinen Zweifel. Tatsächlich wurden heute nicht nur Granitformationen, die in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch in Teilen von Hessen, Thüringen und Sachsen vorkommen, markiert. Für ein Atommüllendlager geologisch geeignet sind auch Tonformationen und eben Salzstöcke. Sie befinden sich in einem breiten Streifen vom Münsterland bis Berlin sowie nördlich davon in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und sogar unter dem deutschen Teil der Nordsee, so BGE-Geschäftsführer Stefan Stutt.
Die bundesdeutsche Geologie ist von Nord bis Süd und von Ost bis West so günstig, dass wir mit Überzeugung sagen können, dass sich daraus der eine Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wird ermitteln lassen. Aber ist genauso deutlich, dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch lange, und ich sage es bewusst nochmal, noch lange kein Endlagerstandort ist. Das ist eine ebenso wichtige Botschaft.
Insgesamt hat die BGE 90 unterschiedlich große Gebiete in Deutschland identifiziert. 7-mal in Granit, 74 Salzstöcke und 9 Tonformationen. Sie alle sind mindestens 100 Meter mächtig und liegen mindestens 300 Meter unter der Erde. Das soll sicherstellen, dass die tödliche radioaktive Strahlung für Jahrtausende von der Biosphäre ferngehalten wird.
Ein Ort soll für die ganze Gesellschaft das Atommüllrisiko auf sich nehmen,
sagte dazu Jochen Stey von der Bürgerinitiative Ausgestrahlt und machte damit deutlich, was nach der groben Vorauswahl heute noch zu leisten ist. 2031 soll der eine Standort gefunden sein, ab 2050 soll eingelagert werden. Derzeit lagert der Atommüll oberirdisch im Zwischenlager Gorleben und an den Standorten der Atomkraftwerke. Insgesamt 1.900 Castor-Behälter, deren Lebensdauer ebenso begrenzt ist wie die Genehmigungen für die Zwischenlager. Und weil das Problem gelöst werden muss, soll es dieses Mal anders laufen als bei der Gorleben-Entscheidung vor 40 Jahren, versichert Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Es gelten wissenschaftliche Kriterien, keine politischen.
Gorleben raus, Bayern rein, die Endlagersuche nimmt Formen an. Das war ein Beitrag von Theo Gers. In den meisten Teilen Deutschlands ist es in den vergangenen Tagen schlagartig so kühl geworden, dass es nicht mehr so selbstverständlich war, im Restaurant draußen zu sitzen oder Gäste auf Balkon und Terrasse zu empfangen. Das Leben verlagert sich wieder mehr nach drinnen und das weiß wohl inzwischen jeder. Da ist in Zeiten der Corona-Pandemie besondere Vorsicht geboten. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder, aber nicht alle pochen jetzt auf härtere Maßnahmen. Volker Findhammer aus Berlin.
Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag setzt bewusst den Kontrapunkt. Sie fordert einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Krise.
Es braucht den von uns beantragten Untersuchungsausschuss, da der Begriff Corona inzwischen für das schlimmste Regierungsversagen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht,
sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz. Die Bundesregierung habe die Pandemie erst runtergespielt, dann im März eine 180-Grad-Wende hingelegt mit erheblichen Eingriffen in die Freiheitsrechte. Und heute stehe man vor weitreichenden ökonomischen Folgen für die Wirtschaft und das ganze Land.
Immer deutlicher wird auch, wie sehr die Regierung Gefallen an Zwangsmaßnahmen gefunden hat. Mit Verweis auf Corona ist sehr vieles möglich, was in einem funktionierenden Rechtsstaat undenkbar sein sollte.
Die notwendige Zustimmung von mindestens einem Viertel der Abgeordneten wird der Vorstoß im Bundestag nicht bekommen. Aber es geht der Partei auch um die politische Botschaft an die eigene Gefolgschaft. Allein 3000 Follower haben diese Pressekonferenz auf dem YouTube-Kanal verfolgt und im Chatroom fleißig applaudiert. Derweil suchen die Bundes- und Landesregierungen nach den angemessenen Schritten, um der Infektionsentwicklung im Herbst und Winter zu begegnen. Klar ist aber bereits, dass ein zweiter bundesweiter Lockdown vermieden werden soll. Stattdessen sollen regional begrenzte Beschränkungen die angemessene Antwort auf eine entsprechende Infektionsentwicklung sein.
Aber die gute Nachricht ist, da wo beherzt eingegriffen und beherzt gehandelt wird, da kann es auch gelingen, die Infektionszahlen dann wieder unter die kritische Grenze zu drücken. Also wir sind alles andere als ohnmächtig, nur muss eben konsequent gehandelt werden,
sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Daran knüpft sich aber auch der Wunsch nach bundesweit harmonisierten Regelungen, die auf der morgigen Videoschalte zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten festgelegt werden sollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte heute in der Süddeutschen Zeitung eine bundesweite Corona-Ampel als verlässliches Regelwerk für die kommenden Monate. Die soll auf Gelb springen und erste Einschränkungen auslösen, wenn es in einem Landkreis mehr als 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tage gibt. Steigt die Zahl auf 50 Infizierte, soll es weitere Einschränkungen geben. In einigen Bundesländern, wie etwa in Berlin oder Sachsen-Anhalt, gibt es bereits Ampelsysteme, die neben den reinen Infektionszahlen weitere Faktoren erfassen.
Also wenn man so will, haben wir bereits eine Art Ampel, nur eine, die eben sehr differenziert das lokale Geschehen auch betrachtet,
sagt Oliver Ewald, Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn. So bleibt die Frage, gelingt es der Runde, sich morgen auf ein weitgehend einheitliches Reaktionsregime zu verständigen, an dessen Ende auch die jeweils gleichen Maßnahmen stehen, oder entscheiden das die Länder weiterhin in Eigenregie? Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte jedoch vor einer falschen Sicherheit, die von solch einer Ampellösung ausgehen könnte. Stattdessen seien Obergrenzen von 25 Menschen bei privaten Feiern angemessen, die immerhin für 80% der Neuinfektionen verantwortlich sind. Wie sehr die menschliche Nähe die Ausbreitung beschleunigen kann, wird erneut auf einem Kreuzfahrtschiff deutlich. Auf dem Mein Schiff 6 der TUI-Reederei in der griechischen Ägäis sind 12 Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Unter den 922 Passagieren und über 600 weiteren Crewmitgliedern gibt es derzeit aber keine weiteren Infektionen. Aber das Schiff muss nach einem ersten Stopp den Hafen von Piräus ansteuern, um weitere Entscheidungen der griechischen Gesundheitsbehörden abzuwarten.
Berichtet Volker Findhammer. Es sind bewegte Zeiten für die AfD. Mehrere AfD-Landespolitiker haben in den vergangenen Tagen ihre Fraktion verlassen oder verlassen müssen. In Niedersachsen ist die Landtagsfraktion nach einem Streit auseinandergebrochen. Und heute hat die Bundestagsfraktion ihren früheren Pressesprecher Christian Lüth rausgeworfen, nach Berichten über menschenverachtende Äußerungen zu Migranten. Nadine Lindner berichtet.
Die Entscheidung im Fraktionsvorstand fiel am Nachmittag einstimmig. Christian Lüth wird fristlos entlassen. Auslöser ist ein Bericht des TV-Senders Pro7, wonach Lüth menschenverachtende Äußerungen zugeschrieben werden. In dem Bericht wird ein heimlich gefilmtes Gespräch in einer Berliner Bar aus dem Februar gezeigt. Darin geht es um die Möglichkeit des Erschießens oder des Vergasens von Migranten. Man habe mit Christian Lüth über die ihm zugeschriebenen Äußerungen gesprochen, bestätigte ein Sprecher der Fraktion gegenüber dem Hauptstadtstudio. Im Laufe des Tages hatte es bereits 2 Eilanträge auf Entlassung aus den Reihen der Abgeordneten gegeben, die eine Mehrheit von gut 50 der 89 Abgeordneten hatten. Aus Reihen von einzelnen AfD-Abgeordneten wird die Personalie Lüth auch als Führungsversagen der Fraktionsspitze rund um das Duo Alice Weidel und Alexander Gauland gesehen. Diese verweigerten sich dem Tagesgeschäft und hätten die endgültige Entscheidung zu Lüth verschleppt. Das falle ihnen nun auf die Füße. In der AfD-Fraktion im Bundestag brodelt es schon länger, das zeigte auch ein offener Brief aus dem Juli, in dem Chaos und Missstände in der Fraktion beklagt werden. Lüth war bereits seit April von seinem Posten als Fraktionssprecher freigestellt. Damals wurde bekannt, dass er sich selbst als Faschist bezeichnet und mit Bezug auf seinen Großvater von seiner arischen Abstammung gesprochen haben soll. Vor 2 Wochen sei ihm der Posten dann offiziell aberkannt worden, so ein Fraktionssprecher gegenüber der dpa. Christian Lüth arbeitete bereits seit 2013 für die AfD. Zuerst leitete er die Kommunikation der Partei, 2017 wechselte er als Sprecher der Fraktion in den Bundestag. Vorher war er unter anderem bei der FDP-Fraktion beschäftigt. Von Christian Lüth selbst gab es heute keine Stellungnahme zu den Vorwürfen.
3 Kandidaten gibt es für das Amt des CDU-Vorsitzenden: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Außenexperte Norbert Röttgen und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. Heute sind alle 3 bei der aktuellen Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer angetreten. Man wollte sich darauf einigen, wie der Weg zum Parteitag Anfang Dezember aussehen soll. Der innerparteiliche Wahlkampf soll fair und vor allem so zugehen, dass die Partei am Ende nicht darunter leidet. Über den Fahrplan berichtet Katharina Hamberger.
Anfang November sollen die 3 Kandidaten um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen das erste Mal gemeinsam im innerparteilichen Wahlkampf auf einer Bühne stehen und Fragen von Mitgliedern beantworten. Allerdings diesmal online. Ein Publikum vor Ort wird es nicht geben. Corona macht es nicht mehr möglich, wieder solche Regionalkonferenzen wie beim Rennen um den Parteivorsitz 2018 oder ähnliche Formate mit vollen Hallen und vielen Menschen zu veranstalten. Die Kandidaten sollen nun also in verschiedenen Online-Formaten die Möglichkeit bekommen, um die Gunst der Parteimitglieder zu werben. Verteilt über den ganzen November. Darauf haben sich die 3 Kandidaten, Generalsekretär Paul Ziemiak, CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer geeinigt. Die Partei wolle einen fairen Wettbewerb. Sie sei sich sicher, dass das mit den 3 Kandidaten und den besprochenen Formaten gut gelinge, meinte Letztere nach dem Treffen heute. Der Plan sieht nun Folgendes vor. In den ersten Novemberwochen eben das erste Aufeinandertreffen in der CDU-Parteizentrale. Parteimitglieder können vorab Fragen einreichen. Das Gespräch soll live auf diversen Kanälen übertragen werden, unter anderem auch im Fernsehen. Ende November, also kurz vor dem Parteitag, soll es noch einmal so eine 1,5-stündige Talkrunde mit den Kandidaten geben. Hinzu kommen Einzelgespräche mit Röttgen, Merz und Laschet, bei denen allerdings nur CDU-Mitglieder dabei sein und Fragen stellen können. Außerdem soll jeder Kandidat Mitte November eine E-Mail an alle Parteimitglieder schreiben. Zusätzlich führt jeder der Kandidaten noch seinen eigenen Wahlkampf. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralf Brinkhaus, warnte aber auch davor, diesen Kampf um den Parteivorsitz zu aggressiv zu führen. Man wolle Einigkeit, gerade in der Krise. Denn es gehe um Deutschland, nicht um Parteien oder einzelne Egos, sagte Brinkhaus Zeit Online. Und vor der heutigen Fraktionssitzung mahnte er zudem:
Es geht darum, die Balance zu halten zwischen einem demokratischen Wettbewerb auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Regeln, die nicht dazu führen, dass wir uns erst gegenseitig schlecht machen, um dann hinterher zu verkünden, dass derjenige, der gewonnen hat, dann auch wieder gut ist.
Brinkhaus Äußerungen dürften auch mit den Erfahrungen nach dem Parteitag 2018 zusammenhängen, bei dem Kramp-Karrenbauer mit knapper Mehrheit gewählt worden ist. Im Anschluss gab es viele Unzufriedene im Merz-Lager. Klar ist, keiner der Kandidaten hat den Sieg schon in der Tasche. Was sich bislang lediglich abzeichnet, ist, dass es wohl auf ein Duell Laschet gegen Merz rauslaufen könnte. Röttgen gilt als Außenseiterkandidat.
Informationen von Katharina Hamburger. Seit über 100 Jahren ist die Kaukasusregion Bergkarabach eine Konfliktregion. Da muss es fast nicht extra erwähnt werden, dass die geschätzt 145.000 Menschen, die dort leben, eine wirklich leiderprobte Bevölkerung sind. Gestern ist der Konflikt in ihrer Region wieder aufgeflammt. Über die Gründe und die aktuelle Lage berichtet Tilko Gries.
Die Kämpfe sind heute fortgesetzt worden, jedoch fehlt es nach wie vor an überprüfbaren Informationen. Aserbaidschan auf der einen sowie Armenien und die nicht anerkannte Republik Bergkarabach auf der anderen Seite schreiben sich selbst militärische Erfolge und dem Gegner großen Schaden zu. Beide Seiten geben entsprechende Meldungen heraus, veröffentlichen Videos und halten Pressekonferenzen ab. Ein Beispiel aus Baku, wo der Sprecher des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums behauptete: In den Kämpfen wurde ein armenischer Oberstleutnant vernichtet. Wegen der großen Anzahl Verwundeter in der feindlichen Armee reichen die Betten und Blutreserven in den Militär- und Zivilkrankenhäusern nicht aus. Mehr als 550 Soldaten wurden verwundet oder starben. Unter den toten Körpern wurden auch Söldner armenischer Herkunft aus Syrien und Ländern des Nahen Ostens gefunden. Aserbaidschan wirft Armenien also vor, nicht nur mit regulären, sondern auch mit irregulären Milizen zu kämpfen. Dies, genauso wie die Behauptung großer Verluste, wies Armenien umgehend zurück. Erevan wiederum behauptet spiegelbildlich, auf Seiten Aserbaidschans kämpften Kräfte aus der Türkei. Der armenische Botschafter in Moskau, Vardan Taganyan, sagte in einem Interview mit dem russischen Radiosender Echo Moskvy: Entlang der türkisch-armenischen Grenze wird provoziert. Dort fliegen ständig F-16-Aufklärungsflugzeuge, wie wir im vergangenen Monat gesehen haben. Die Türkei leistet Hilfe beim Aufbau technischer Infrastruktur an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze. Sie entsendet Soldaten und Kämpfer. Abseits des Propagandagetöses können verschiedene Tatsachen festgehalten werden. Von armenischer Seite wurden gestern und heute Listen mit getöteten Soldaten veröffentlicht. Demnach starben fast 60 Männer. Von aserbaidschanischer Seite gibt es keine offiziellen Angaben, es kursiert jedoch eine inoffizielle Liste mit mindestens 11 getöteten Soldaten. Entsprechend tauchen in sozialen Netzwerken Videos von Autokorsos auf, die Leichen zur Bestattung bringen sollen, unter dem Beifall von Passanten. In Aserbaidschan wurde heute den zweiten Tag in Folge das Internet stellenweise unterbrochen oder teils deutlich verlangsamt. Besonders der Zugang zu sozialen Netzwerken wurde erschwert. Baku ordnete heute außerdem die Mobilmachung an. In einigen Regionen herrscht bereits seit gestern eine nächtliche Ausgangssperre. Die Türkei stellte sich rhetorisch wie gestern deutlich an die Seite Aserbaidschans. Präsident Erdogan forderte Armenien auf, die besetzten Gebiete zügig zu verlassen. Russland steht, nach den Worten von Kreml-Sprecher Peskow, mit der Türkei in engem Kontakt. Es gebe Grund zu ernsthafter Beunruhigung, Moskau wolle vermitteln. Wir rufen alle Seiten, vor allem die Seiten des Konflikts, zu maximaler Zurückhaltung auf und dazu auf alle militärischen Handlungen zu verzichten. Alle Schritte, die eine künftige Verschärfung der Situation provozieren können, sollten unterlassen werden. Wenn die Notwendigkeit entstehe, werde Russland den direkten Kontakt mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev suchen. Soweit bekannt, hat es bislang ein direktes Gespräch nur zwischen Wladimir Putin und dem armenischen Ministerpräsidenten Paschinyan gegeben.
Das war ein Beitrag von Thilko Gries über die Kämpfe um Bergkarabach. Alle sind entweder im Gefängnis oder wurden aus dem Land geworfen. So hat die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexievich Anfang des Monats die Lage in Belarus beschrieben. Die Schriftstellerin war die einzige Verbliebene aus der Führung des Oppositionellen Koordinationsrates. Sie selbst schweigt trotzdem nicht, fordert einen friedlichen Dialog. Dass sie heute ihr Land in Richtung Deutschland verließ, sorgte für einige Aufsehen. Florian Kellermann berichtet.
Die Ausreise von Svetlana Alexievich kam für alle Beobachter überraschend. Sie selbst äußerte sich bisher nicht öffentlich zu ihrer Entscheidung. Eine Mitarbeiterin von Alexievich versicherte dem Internetportal tut.by, dass die Reise keinen politischen Grund habe. Vielmehr wolle die Literatur-Nobelpreisträgerin an einer Buchmesse in Schweden teilnehmen. In Sizilien werde sie außerdem einen nicht näher genannten Preis entgegennehmen. So sieht ihr Leben normalerweise aus, wird die Mitarbeiterin zitiert. Eine andere Äußerung scheint dieser Darstellung jedoch zu widersprechen. Eine Rückkehr von Svetlana Alexievich hänge auch davon ab, wie sich die Ereignisse in Belarus entwickeln, sagte sie. Andere Oppositionsmitglieder erklärten, Alexievich sei aus gesundheitlichen Gründen ausgereist. Bisher hatte Alexievich stets erklärt, trotz des Drucks von Seiten der Machthaber in Belarus bleiben zu wollen. Zuletzt sprach sie vor knapp 3 Wochen vor ihrer Wohnungstür in Minsk mit Journalisten. Nein, ich will nicht ausreisen. Die Staatsmacht kennt zwar Mittel und Wege, um uns zu so einem Schritt zu nötigen, aber mir scheint, Maria hat dieser Praxis ein Ende gesetzt. Gemeint war die Oppositionelle Maria Kolesnikova. Diese hatte ihren Reisepass zerrissen, als sie von Spezialkräften in die Ukraine gebracht werden sollte. Die 72-jährige Alexievich ist Präsidiumsmitglied im sogenannten Koordinierungsrat der belarussischen Opposition. Deshalb läuft auch gegen sie ein Strafverfahren. Die Machthaber werfen dem Koordinierungsrat vor, zum Staatsstreich aufzurufen. Alexievich hatte dies stets zurückgewiesen. Von einem Staatsstreich kann keine Rede sein. Die Staatsmacht sollte vielmehr einen Dialog mit der Gesellschaft beginnen. Wir waren immer für friedlichen Protest. Zu den Demonstrationen kommen Eltern mit ihren Kindern und die Staatsmacht fährt Militärtechnik auf. Alle anderen Präsidiumsmitglieder des Koordinierungsrats wurden bereits verhaftet oder haben das Land verlassen. Auch die Pressefreiheit wird weiter eingeschränkt. Ein Gericht in Minsk verurteilte heute den Chefredakteur der oppositionellen Zeitung Nascha Niva, Jegor Martinovich, wegen angeblicher Verleumdung zu einer Geldstrafe. Martinovich hatte erklärt, lediglich seiner Arbeit als Journalist nachgegangen zu sein. Der Chefredakteur war in der vergangenen Woche festgenommen worden und hatte 3 Tage im Gefängnis verbracht. Beamte des Innenministeriums durchsuchten außerdem seine Wohnung.
Das war ein Beitrag von Florian Kellermann. Es ist nicht das erste Mal, dass der aktuelle US-Präsident wegen seiner Steuerpraktiken und möglicher Interessenskonflikte angegangen wird. Was die New York Times jetzt veröffentlicht hat, ist aber nicht nur inhaltlich hochexplosiv, sondern auch der Zeitpunkt ist für Donald Trump denkbar schlecht. Einen Tag vor seinem Wahlkampf-Fernsehduell mit Kontrahent Joe Biden. Geht es nach dem Bericht, soll Trump zum Beispiel jahrelang erstaunlich wenig Steuern bezahlt haben und hohe Schulden haben. Sebastian Hesse.
Donald Trump reagierte, wie er immer reagiert, wenn negative Enthüllungsstories über ihn zu lesen sind.
It's totally fake news. Made up fake. Totally fake news.
Fake News. Alles erstunken und erlogen. Doch was die New York Times der staunenden amerikanischen Öffentlichkeit vorgelegt hat, sind keine raunenden Gerüchte, sondern nüchterne Zahlen. Trump habe nach der Jahrtausendwende ein Jahrzehnt lang keinerlei Steuern gezahlt, mit der Begründung, dass die Verluste seiner zahlreichen Unternehmen höher seien als deren Gewinne. Und im Wahljahr 2016, ebenso wie im Folgejahr 2017, als er schon Präsident war, waren es gerade einmal $750, die der Milliardär jährlich an Einkommensteuer zahlte. Trumps Konter auf die Times-Veröffentlichung blieb zunächst vage. Er habe eine Menge gezahlt, auf Bundesebene und auch an den Staat New York, behauptete Trump, ohne konkreter zu werden. Seine Steuerunterlagen würden derzeit noch geprüft, daher könne er sie nicht offenlegen. Für Carl Bernstein, den legendären Watergate-Enthüllungsjournalisten, ist der Fall klar.
It shows the fundamental corruption and criminality of Donald Trump. And now we have the definitive evidence.
Das zeigt nur die fundamentale Korruption und Kriminalität des Donald Trump, so Bernstein. Hier haben wir den definitiven Beweis. Die New York Times hat umfangreiches Datenmaterial zu Trumps Steuerangelegenheiten ausgewertet und zeichnet nun das Bild eines Unternehmers in finanziellen Schwierigkeiten, der sich mit Steuertricksereien über Wasser hält. So seien in den nächsten 4 Jahren Kredite in Höhe von 300 Millionen Dollar fällig. Seine Golfclubs hätten nach 2000 Verluste von über 315 Millionen Dollar eingefahren. Das sind Zahlen, die auch Trumps Parteifreunde, wie hier den ehemaligen Kongressabgeordneten Charlie Dent, beunruhigen. Im Grunde sage Trump, er sei clever, wie er die Steuer umgeht, so Dent, und alle braven Steuerzahler seien nicht so clever, sondern blöd. Vernichtende Urteile wie dieses stehen in starkem Kontrast zu der Selbststilisierung Trumps als milliardenschwerer Immobilientycoon und gleichzeitig Interessenswahrer der vernachlässigten kleinen Leute. Die jedenfalls bekommen jetzt einen Einblick in die Welt des Donald Trump, der unter anderem Friseurrechnungen in Höhe von 70.000 Dollar bei der Steuer geltend machte.
Großbritannien muss sich völlig neu aufstellen nach dem Brexit. Dazu gehört auch ein Handelsabkommen mit den USA. Das strebe man bis Mitte 2021 an, hat die britische Handelsministerin Liz Truss heute gesagt. Mit der EU sieht es dagegen nicht nach Einigung aus. Es ist nur noch wenige Tage Zeit bis zur Frist Ende September. Bis dahin soll Großbritannien nach Wunsch der EU sein Vorhaben für das sogenannte Binnenmarktgesetz zurückziehen. Der Vorwurf ist, London will damit das Brexit-Abkommen aushebeln. Peter Kapern.
Auftakt zur 9. Verhandlungsrunde über ein Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Und es war kein guter Auftakt. Bevor sich ab morgen die Unterhändler wieder mit Fragen der Fischerei und der Wettbewerbsfairness befassen, traf sich heute der sogenannte Gemeinsame Ausschuss. Das ist jenes Gremium, das immer dann tagt, wenn es Streit gibt. Bei der Umsetzung des Austrittsabkommens, das vor einem knappen Jahr ausgehandelt worden war. Und dieser Streit eskaliert, seit die britische Regierung das sogenannte Binnenmarktgesetz auf den Weg gebracht hat. Klare Ansage deshalb heute von EU-Seite.
We maintain that the bill, if adopted in its current form, would constitute an extremely serious violation of the protocol as an essential part of the withdrawal agreement and of international law.
Wir bleiben dabei, so EU-Vizekommissionspräsident Maroš Šefčovič, der höchste EU-Vertreter im gemeinsamen Ausschuss. Wir bleiben dabei, dass dieses Gesetz, wenn es denn in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, ein extrem ernster Verstoß gegen das Nordirland-Protokoll des Austrittsvertrags und gegen das internationale Recht wäre. Das war nun keine Neuigkeit für Šefčovičs Gegenüber am Verhandlungstisch, für Brexit-Minister Michael Gove. Und der wiederholte die bekannte Londoner Position. Das Gesetz bleibt, wie es ist. Punkt. Bis zum Monatsende hatte die EU London Zeit gegeben, die Gesetzesvorlage zu ändern oder zurückzuziehen. Wenn also die britische Regierung bei ihrer Linie bleibt, was macht dann die Europäische Union nach Ablauf des Ultimatums am kommenden Mittwoch? Sie wird sich jedenfalls nicht den schwarzen Peter für den Abbruch der Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen zustecken lassen, ließ Šefčovič durchblicken.
It would never be the EU which would cause the end of the negotiation on the future partnership between the EU and UK.
Die Europäische Union werde nicht derjenige sein, der die Verhandlungen beendet. Der Austrittsvertrag eröffne aber mehrere Möglichkeiten, mit dem Vertragsbruch durch eine der Parteien umzugehen. Und man werde nicht zögern, davon auch Gebrauch zu machen. In der Tat sieht der Austrittsvertrag mehrere Streitschlichtungsverfahren vor. Zum Beispiel die Einberufung eines Schiedsgerichts oder die Einschaltung des in Großbritannien so verhassten Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Möglicherweise aber erledigt sich der Streit um das britische Binnenmarktgesetz, das einigen Bestimmungen des Austrittsvertrags über Nordirland zuwiderläuft, ja auf ganz andere Art und Weise. Experten in Brüssel halten es für möglich, dass der britische Premier Boris Johnson das Gesetzesvorhaben lediglich als Hebel bei den laufenden Gesprächen über einen Handelsvertrag benutzt. Und um die steht es einigen Beobachtern zufolge gar nicht so schlecht. auch wenn es noch keine Lösung für die großen Konfliktfelder Fischerei und Wettbewerbsbedingungen gäbe, so seien doch mittlerweile Landezonen erkennbar, also Konturen eines Kompromisses. Bis Mitte Oktober müsste das Partnerschaftsabkommen stehen, hatte Johnson ultimativ gefordert. Das hält in Brüssel niemand für möglich. Aber Anfang November spätestens, so heißt es in Europas Hauptstadt, muss der Vertrag formuliert sein, damit er bis zum Jahresende noch ratifiziert werden kann. Die Atmosphäre unter den Unterhändlern, so heißt es jedenfalls auf beiden Seiten des Kanals, sei besser als noch vor einiger Zeit.
Und mit diesem Beitrag von Peter Kapern geht diese Sendung zu Ende. Die Atommüll-Endlagersuche ist natürlich ein Thema in unseren Kommentaren ab 19:05 Uhr. Ich bin Marina Schweizer. Ihnen einen schönen Abend.